HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Und? Hast du noch mal darüber nachgedacht?
Ja, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
Änderst du deine Meinung nie?
Ich hab halt meine Prinzipien.
Und daran darf niemand rütteln?
Niemand.
Du machst es dir wirklich sehr einfach.
Alle bedeutenden Menschen, die in ihrer Lebensweise eine gewisse Regelmäßigkeit und feste Grundsätze besitzen, die viel nachgedacht haben und mit den Angelegenheiten des Lebens kein Spiel treiben, können sehr leicht in den Augen oberflächlicher Beobachter als Pedanten erscheinen.
Sagte bereits Johann Wolfgang von Goethe.
Es ist gut, Prinzipien zu haben. Ohne sie kann eine Familie, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft nicht richtig funktionieren. Sie sind Leitplanke, Richtschnur, Wegweiser.
Also ich kann mich nicht jeden Tag neu erfinden mit dem, was ich will, wie ich mein Leben gestalte, wie ich arbeite, wann ich nicht arbeite, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Also es muss Geläufigkeiten geben, wenn man will, Prinzipien, an die man sich hält, um sich zu entlasten.
Denn sie können helfen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, meint auch der Theologe Fulbert Stefanski.
Ein Prinzip muss immer jemandem dienen. Wenn es niemandem dient, ist es ein überflüssiges Prinzip. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Ich nehme einen Menschen, der sich vorgenommen hat, jeden Morgen ein Psalm zu beten. Er fragt nicht morgens, passt das nicht, bin ich gestimmt, bin ich nicht gestimmt, sondern es ist ein Prinzip, wenn man will. Ich fange damit an. Oder einmal in dem Monat nehme ich einen Austag, einen arbeitsfreien Tag. Wir arbeiten ja auch sonntags meistens. Es ist ein Prinzip, das gegen mein Lustprinzip, das heißt gegen meine Augenblicklichkeit, gegen das Diktat der Augenblicklichkeit geht, aber mich konstituiert, mich hält, wenn man will, ist ein Prinzip, in diesem Fall jedenfalls, ein Rollator der Humanität. Also weil das eigene Herz zu schwach ist, ständig Entscheidungen zu treffen. Und man hält sich an etwas, man gibt sich selbst einen Rahmen, der mich davon befreit, dem Diktat des Augenblicks ausgeliefert zu sein. In diesem Sinn schätze ich Prinzipien sehr.
Man kann Prinzipien aufstellen wie Wegweiser oder wie Galgen,
warnte der Schriftsteller Hans Kasper. Und Fulbert Stefanski ergänzt,
auch Prinzipien des Umgangs mit Menschen, also dass ich ihnen eine Tür aufhalte oder einen Mantel oder wie auch immer. Es gibt Regeln, die man nicht ungestraft verletzt. Diese Art Prinzipien haben etwas im Hintergrund, die Sorge. Die Sorge um etwas, etwa um die Ganzheit des eigenen Lebens oder die Ganzheit eines anderen Lebens. Ein Prinzip, das nicht ständig so etwas wie Sorge im Hintergrund hat, Sorge für Leben im Hintergrund hat, ist gefährlich.
Ein Prinzip ist ein Prinzip, ist ein Prinzip, ist ein Prinzip, ist ein Prinzip.
Eines würde ich gerne dazu lernen, also ein Mensch mit Prinzipien zu sein und ein Mensch mit Prinzipien brechen zu können. Einer der dümmsten Sprüche ist, wer A gesagt hat, man muss auch B sagen. Also man muss ein Mensch auch mit einem anarchistischen Geist sein, der seine eigenen Verrennungen erkennt. Also auch die eigenen Verrennungen in den Prinzipien, die ich habe. Ich muss auch die Fähigkeit, ein anderer zu sein, haben. Sonst sind Prinzipien immer gefährlich. Man hat das Recht, sich festzuhalten. Das Recht, sich festzuhalten an Regeln. Und man weiß ja, wie Regeln verholzen können oder wie das Leben überhaupt verholzen kann. Und dann brechen ist übrigens eine alte theologische Kategorie oder eine christliche, der Bruch oder die Bekehrung oder wie Dorothee Sölle gesagt hat, das Recht, ein anderer zu werden, auch mit den eigenen Prinzipien zu brechen. Das gehört zum guten Prinzip dazu, dass ich es verändern und brechen kann. Wo das Prinzip Ziel wird, ist es verdorben. Ein nur prinzipieller Mensch ist mir auch sehr problematisch.
Für den Moralphilosophen Kurt Beyerz aus Münster sind Prinzipien in erster Linie hilfreiche Richtlinien. beruhigende Sicherheiten, die dafür sorgen, dass wir uns selbst und unseren Mitmenschen berechenbar bleiben.
Ich muss mich ja auch auf meine Partner oder Kollegen oder auch auf Passanten auf der Straße mit einem gewissen Maße verlassen können. Ich muss mich darauf verlassen können, dass sie bestimmte Regeln einhalten. Wenn ich über die Straße gehe, mit allem rechnen müsste, würde ich nie auf die Straße gehen und zu Hause bleiben könnte ich auch nicht. Wenn ich immer damit rechnen müsste, dass alle Leute mir ein Messer in den Rücken stechen, dann hätte ich keine ruhige Minute mehr. Das wäre nicht gut für mich und für die anderen Leute auch nicht. Die Welt ist sehr komplex und wir müssen in dieser Welt bestimmte Schneisen einschlagen, die es uns möglich machen, überhaupt auf eine vernünftige Weise und eine ruhige Weise zu leben.
Dennoch, Prinzipien sind nicht heilig, sie sind antastbar. Ein Prinzip muss es sein, Prinzipien immer wieder neu zu überdenken. Vor allem dann, wenn die Gesellschaft vor unbekannten Herausforderungen steht. Wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse Antworten suchen auf Fragen, die sich bisher nicht stellten.
Ein klassisches Beispiel dafür ist die Gentechnik. Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist es möglich, am Ursprung des Lebens zu forschen, Embryonen außerhalb des menschlichen Körpers zu zeugen, Gene zu manipulieren und Klonsprösslinge herzustellen.
Die christlich-abendländische Kultur ist auf solche Fälle nicht vorbereitet. In der Ethik, Moral und Rechtsprechung müssen jetzt alte Prinzipien überdacht und neue Antworten gefunden werden.
Das zeigt schon, wo ein Problem liegt. Ja? Zählen wir auch ein Embryo im Reagenzglas als Mensch? In gewisser Weise ist das unstrittig. Biologisch ist das natürlich ein Wesen, das zur Gattung Mensch gehört. Aber wenn wir uns jetzt mal die Funktion des Prinzips »Du sollst nicht töten« angucken, dann kann man sich fragen und kann noch anderer Meinung darüber sein, dass ein Embryo in einem Reagenzglas die Art von Wesen ist, die gemeint ist, wenn wir normalerweise von einem Tötungsverbot reden. Ich will jetzt gar nicht darüber sagen, was die richtige Antwort ist auf diese Frage. Ich will nur sagen, es kann dann unter bestimmten Umständen schwierig werden, zu entscheiden, was eigentlich mit dem Tötungsverbot gemeint ist. Das ist eben eine Frage, die wir vor 200 Jahren noch überhaupt nicht hatten, weil es gab noch keine Embryonen im Reagenzglas.
Ein anderes Beispiel ist das Thema Sterbehilfe. Der Moralphilosoph Kurt Beyerz, der ein größeres Werk über den aufrechten Gang veröffentlicht hat, spricht von hohen moralischen Anstrengungen, die eine Öffentlichkeit heute leisten muss. Denn bevor die Gültigkeit eines bisher bewährten Prinzips in Frage gestellt wird, müssen überzeugende Kriterien dafür gefunden werden, ob und wann eine Ausnahme gestattet sein darf. Dabei geht es oft um dramatische Entscheidungen von großer Tragweite, die nur gemeinschaftlich in ethischen Auseinandersetzungen zu erringen sind.
Wir haben ja nicht nur ein Prinzip. Wir haben nicht nur das Prinzip, du sollst nicht töten, sondern auch noch das Prinzip, du sollst nicht lügen und du sollst nicht ungerecht sein und viele andere Prinzipien mehr. Und unter bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass verschiedenartige Prinzipien, moralisch anerkannte Prinzipien, mir etwas anderes vorschreiben. Es kann zum Beispiel die Situation geben, dass ich, um einem Menschen das Leben zu retten, lügen muss. Wir alle glauben, dass unter diesen Umständen eine Lüge erlaubt sein kann, vielleicht sogar geboten ist zu lügen, wenn ich damit einem unschuldigen Menschen das Leben rette. Das heißt, man darf von einem gültigen Prinzip nicht beliebige Ausnahmen machen, man darf aber dann eine Ausnahme machen, wenn es ein anderes Prinzip, ein anderes gültiges Prinzip gibt, das dieses erste Prinzip sozusagen übertrumpft.
Silvester 1946 hielt der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings in St. Engelbert in Köln-Riel seine Jahresendpredigt. Seit Wochen war es eiskalt in Deutschland, ein Ende des strengen Winters nicht abzusehen. Hunderttausende Menschen lebten in den Ruinen ihrer Häuser. Die Lebensmittel waren knapp, Kohlen und andere Brennstoffe für die Öfen kaum zu bekommen, die politische, moralische und allgemeine Lage miserabel.
Frings predigte unter anderem über die 10 Gebote. Zum 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, sagte er zum Entsetzen der britischen Besatzungsmacht:
Wir leben in Zeiten, da in der Not der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise durch seine Arbeit oder Bitten nicht erlangen kann.
Die Folgen sind bekannt. Menschen, die etwa Briketts von Eisenbahnzügen oder Lebensmittel stahlen, um nicht zu erfrieren und zu verhungern, sahen sich nun moralisch bestärkt. Die Worte des Erzbischofs schienen ihnen eine Rechtfertigung für die Entwendung von Eigentum. Offenbar, genau geklärt ist das nicht, nahmen die Kohlendiebstähle Anfang 1947 deutlich zu. Schnell kam für den Kohlenklau das Wort Fringsen auf. Und dieses Kunstwort fand später sogar Eingang in ein Lexikon der Umgangssprache.
Ich würde diesen Fall nicht so beschreiben, dass hier jemand ein Prinzip verletzt hat, einfach nur aus Liebe, sondern er hat ein anderes Prinzip befolgt. Nämlich, dass man Menschen, die in Not sind, helfen soll. Und dass man sich für dieses eine Prinzip eben in dieser Situation über ein anderes Prinzip hinwegsetzen muss. Und wenn diese Person dafür persönliche Nachteile in Kauf genommen hat, dann kann man nur sagen, also wir sollten froh sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es solche Leute gibt. Und vor denen sollten wir alle unseren Hut ziehen, dass sie eben nicht einknicken, sondern das tun, was sie für richtig halten.
Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt, niemals Prinzipien,
findet der irische Schriftsteller Oscar Wilde.
Soldatenfriedhof. Auf den Stoppelfeldern treten die Toten an. In Schocken aufgereiht flechten sie sich das Haar. In der zerstörten Stirn die zerstörten Blicke, im zerstörten Mund die zerstörten Worte, die das Schweigen begründeten. Das ist die Ernte gesammelter Ängste.
Das Gedicht eines Soldaten, der sich Spott, schroffe Ablehnung und grobe Beschimpfungen gefallen lassen muss. Gut möglich, dass der Oberstleutnant und Staffelkapitän Jochen Missfeld seinem Kameraden ein Dorn im Auge war. Aber was genau war der Grund? Sein Äußeres, seine für soldatische Verhältnisse viel zu langen Haare, die seine hässliche Operationsnarbe im Nacken verdecken sollten?
Oder hing das alles zusammen mit seinem Dichten und Denken, mit dem ersten Gedichtband, den er veröffentlicht hatte? Waren seine Gedichte, die hin und wieder in der Zeitung, einige sogar in der Frauenzeitschrift Brigitte abgedruckt wurden, etwa schuld daran?
Zu wenig Mann, zu wenige Prinzipien. Einer, der in Zeiten des Kalten Krieges als begeisterter Kampfpilot die Düsenjäger Starfighter und Phantom flog und zugleich Gedichte schrieb. Der Titanvogelmann dichtete auf seinen Jagdflügen zwischen Himmel und Erde Verse, Poesie über seine gesammelten Ängste, wie sein erster Gedichtband heißt.
Ein Gedicht zu schreiben ist immer richtig, bemerkt Jochen Missfeld in seinem Buch »Kommt Zeit, kommt Raum – 23 Fliegergeschichten«. Zwei Prinzipien stießen in seinem Leben hart aufeinander. Und in diesem Zwiespalt empfand Jochen Missfeld oft Einsamkeit.
Ich habe ja auch meinen Beruf gerne gemocht und insofern habe ich mich nicht als Außenseiter gefühlt. In meiner schriftstellerischen Nebentätigkeit während des Dienstes, das ist schon so etwas von Außenseitertum gewesen. Aber ich habe meinen Verleger kennengelernt während dieser Zeit, der eigentlich ein Friedensapostel war und kein großer Freund von Militär und Bundeswehr. Aber er fand meine Sachen gut. Und so hatte ich auch andere Freunde, mit denen ich darüber reden konnte, auch mit meiner Frau, auch mit meinen Kindern, wenn sie wollten, sodass ich da also nicht alleine war.
Heute ist Jochen Missfeld ein vielbeachteter und mit zahlreichen Preisen geehrter Dichter. Sein jüngstes Werk ist eine umfangreiche Theodor-Storm-Biografie, an der er 6 Jahre lang arbeitete.
Unsterblich ist die Kunst, nicht aber der Krieg.
Auch so ein Satz von ihm. Und?
Auf jedes Tabu reagiert die Literatur mit einer Kriegserklärung.
Jochen Missfeld will mit seiner Literatur eiserne Prinzipien überwinden. Sein Prinzip?
Lieber Chaos, als sich an starren Regeln festhalten.
Ja, weil das ja etwas Urlebendiges ist, sich nicht an starren Regeln festzuhalten. Und alles das, was für mich wichtig ist, hat immer mit dem Gegenteil zu tun. Gegen das Prinzip, ja. Mit der Sprache lässt sich das schon machen. Literatur kennt keine Tabus. Sie darf alles. Die literarische Sprache ist eine Sprache, die gegen alle Tabus vorgeht und die auch alle Tabus behandelt und die Sprache der Militärs zum Beispiel, der ich ja durch meinen Beruf sehr nahe gewesen bin, diese Sprache gilt es auch aufs Korn zu nehmen. Und ich habe sie sehr oft aufs Korn genommen. Man kann ihr nur mit Ironie oder mit Humor begegnen und sie versuchen, Stück für Stück auseinanderzunehmen.
Personen, denen irgendetwas absolut, sind keine Genossen für mich. Nichts steht fest, auch nicht einmal in Moral- und Gesinnungsfragen und am wenigsten in sogenannten Tatsachen.
Ein Gedanke des Dichters Theodor Fontane zum Thema Prinzipien. Und der Theologe Fulbert Stefensky fügt hinzu:
Es geht um die Liebe und um die barmherzige Auslegung von Regeln für den Menschen.
Ja, im Prinzip für den Menschen. Darin liegt selber ein Stück Anarchismus, könnte man sagen, nämlich etwas Antiprinzipielles drin. Im Prinzip für den Menschen, das heißt, ich kann auch anders. Also wesentlich ist dieser Mensch oder wesentlich sind die Menschen und die Sorge für sie. Das meine ich, ein Prinzip, das Sorge nicht im Hintergrund hat, ist gefährlich. Da wird Prinzipialität so starr und nicht so mehr. Also die jesuanische Tradition im Prinzip für den Menschen, im Prinzip nicht für ein Sonntagsheiligungsgebot, im Prinzip nicht für ein Reinheitsgebot, sondern im Prinzip für den Menschen. Und darum dieses Anarchistische bei Jesus, die Fähigkeit, Gesetze zu brechen, Regeln zu verändern. Es gibt ja ganz viele Durchbrechungsgeschichten dort. Und die machen mit den Charme dieses Jesus aus.
Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen.
Jesus bricht Vorschriften, wenn er am Sabbat einen Aussätzigen heilt, seinen Jüngern die Füße wäscht und die Ehebrecherin vor der Steinigung rettet. Den starren Regeln setzt er ein barmherziges Chaos entgegen. Er entscheidet sich im Zweifel für die Liebe. Prinzip und Barmherzigkeit müssen keine Gegensätze bilden. Ziel ist Barmherzigkeit und überhaupt nichts anderes. Und wehe, wenn das Prinzip sich selbst zum Ziel wird, warnt Fulbert Stefensky und erinnert daran, dass Menschen Mut und Stärke brauchen, wenn sie eiserne Regeln durchbrechen.
Ich glaube, dass eine Machergesellschaft sehr gefährlich ist. Und dann könnte ich mir schon Prinzipien dieser Art vorstellen. Zum Beispiel das Prinzip, man soll sich das Leben nicht nehmen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Mensch so in Schmerzen kommt, dass sich das Leben nimmt. Und dann kann ich nur sagen, die Güte ist mehr als jedes Prinzip. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Frau vergewaltigt wird und sie lässt abtreiben. Gegen das Prinzip, das ich eigentlich aufrechterhalte. Das ist die Güte, die Mutter des Prinzips. Oder ist das Prinzip selbst sich Mutter und Vater? Oft sind ja unsere religiösen Prinzipien nicht getragen von dem Gedanken der Sorge, sondern von dem Gedanken der Richtigkeit. Es ist richtig, nicht abzutreiben. Teufel, komm raus. Das ist eben die falsche Prinzipialität.
Barmherzigkeit statt starrer Regeln. Immer noch herrscht in der katholischen Kirche gerade im Umgang mit geschiedenen, wiederverheirateten Paaren ein höchst liebloses Prinzip.
Nach katholischem Eheverständnis und Kirchenrecht dürfen Katholiken kein zweites Mal heiraten. Die erste Eheschließung ist unauflöslich. Wer sich dennoch standesamtlich ein zweites Mal verheiratet, dem bleibt die kirchliche Trauung und Teilhabe an allen Sakramenten untersagt. Leben die Paare in einer Zweitehe ihre Sexualität aus, so gilt dies als fortwährender Ehebruch und schwere Sünde.
Hoffnung leuchtete auf, als sich unlängst Papst Franziskus in seinem 300 Seiten umfassenden Dokument mit dem Titel Amoris Laetitia, die Freude der Liebe, auch mit der Situation der geschiedenen, wiederverheirateten Katholiken befasste. Denn manches klang darin wie eine Absage an ein rigoroses und verurteilendes Denken in der katholischen Sexualethik. Einer seiner Kernsätze lautet:
Niemand darf auf ewig verurteilt werden, denn das ist nicht die Logik des Evangeliums.
Die Kirche müsse barmherzig sein und auch all diejenigen integrieren, deren Lebenssituation nicht dem kirchlichen Leitbild von Ehe und Familie entspreche. Wegen der zahlreichen komplexen Unterschiede der konkreten Lebenssituationen könne es gar keine allgemeingültige Regel für den Umgang mit solchen Gläubigen geben, erklärt Franziskus weiter. Und im Blick auf wiederverheiratete Geschiedene, die nach kirchlicher Lehre in schwerer Sünde leben, könne nicht mehr allgemein von einer Todsünde gesprochen werden.
Im Prinzip für den Menschen.
Diese Haltung vertritt auch der in Freiburg lehrende katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff.
Und das ist ja der Unterschied zwischen Rigorismus und einem radikalen Ethos der Liebe. Rigorismus ist von vornherein unflexibel und er ist auch bereit, die Menschen, die Konkreten, dem Anspruch eines Prinzips zu opfern. Radikalität der Liebe, die also meint von der Wurzel her, das meint ja radikal von der Wurzel her, auf das Prinzip der Liebe bauen, sieht gerade den einzelnen Menschen und ist deshalb auch in der Lage, das, was er braucht, was für ihn das Richtige ist, zu erkennen und ihm das auch zu gewähren. Und eine solche Radikalität der Liebe ist auch mit Barmherzigkeit vereinbar. Das ist der gleiche Blick auf den konkreten Menschen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass moralische Prinzipien immer auch einen zweiten Blick brauchen, ein zweites Auge auf die jeweilige konkrete Situation. Das kann man nun Barmherzigkeit nennen.
Im Zweifel für die Liebe.
Grundsätze sind kein Gefängnis, in das die Seele und der Verstand eingesperrt werden. Ordnungen wachsen in einem inneren Raum von Freiheit und Eigenverantwortung. Prinzipien benötigen autonome, selbstdenkende Persönlichkeiten. Sie bilden sich in den Köpfen und Herzen der Menschen und unterwerfen sich keinem richterlichen Urteil, weder in der Kirche noch im öffentlichen Leben. Sie verändern sich mit und durch Lebenserfahrung und Lebenskenntnis. Alle Menschen, so Eberhard Schockenhoff, haben im Ernstfall ein Sensorium, das in der Regel auch verlässlich funktioniert. Das Gewissen. Es ermittelt in heiklen Situationen einerseits intuitiv und schnell, was richtig oder falsch sein kann, und kennt andererseits die moralischen Maßstäbe, nach denen der Mensch urteilen und handeln kann.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht lügen.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Diese Form »du sollst nicht«, die ist eine etwas zweifelhafte Übersetzung. Man könnte statt »du sollst« und »du darfst nicht« auch sagen »du wirst nicht«. Also liebe deinen Nächsten und du wirst ihn nicht belügen. Liebe deinen Nächsten und du wirst nicht seine Ehe brechen. Liebe deinen Nächsten und du wirst ihm nicht nach dem Leben trachten. Liebe deinen Nächsten und du wirst auch sein Eigentum achten. Und so gesehen sind Prinzipien immer Formen der moralischen Selbstverpflichtung, Ausdruck der Autonomie des Menschen.
Du sollst, du musst, du darfst nicht. Zwingende Prinzipien, die andere uns auferlegen, werden als Druckmittel empfunden und abgelehnt.
Die Kraft eines autonomen moralischen Urteilsvermögens entsteht, indem ich Alltagssituationen bewältige und auch einmal schwierige Konfliktsituationen richtig bewältige und möglicherweise auch aus Fehlern, die ich gemacht habe, falschen Urteilen, im Nachhinein lerne, dass ich also auch die Bereitschaft habe, ein einmal gefälltes Urteil zu korrigieren, wenn mir eine andere Einsicht nachwächst. Und beides, sowohl das Stimmigkeitsgefühl, das ich im Lauf meines Lebens im Blick auf grundlegende Wertentscheidungen entwickle, als auch die Korrekturbereitschaft, können dann so etwas wie zu einer inneren Stärke der Autonomie oder einem wirklich verlässlichen Gewissen führen.
Es verlangt seelische und geistige Anstrengung, die eigene Ausrichtung immer wieder neu zu überdenken, Irrtümer zuzugeben, Korrekturen vorzunehmen. So gesehen sind Prinzipien eben keine starren Regeln, sondern etwas Lebendiges. Sie fordern heraus zu einer andauernden ethischen und moralischen Übung, zu einem ständigen Lernprozess. Man kann aber auch mit seinen Prinzipien erstarren. Man kann ein Mensch ganz ohne Prinzipien sein. Man kann ein Mensch sein, der seine Prinzipien wie eine Fahne in den Wind hängt.
Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
Man kann ein Mensch sein, der sich selbst und seinen Grundsätzen treu bleibt und manchmal damit ganz allein ist.
Nehmen wir an, in Situationen wie im Dritten Reich, als sich die allgemeinen Normen dessen, was als anständig und zulässig galt, verschoben haben, wenn jemand einfach an dem festgehalten hat, was ihm als anständig galt. Wenn einer einfach gesagt hat, ich tue das nicht, Mitbürger verraten. Und ich tue das nicht, um bestimmter Karrierevorteile willen, die jüdischen Mitbürger, mit denen ich bisher Umgang gehabt hatte, nun so zu behandeln, als seien sie Aussätzige. Ich halte mich an die Prinzipien des Anstands. Und das hat dann auch vieles gekostet. Und da war die moralische Integrität auf Seiten der Prinzipientreue und nicht auf Seiten der Bereitschaft, flexibel die eigenen Prinzipien zu verabschieden. Also das kommt immer auf die Situation an. Es geht immer um die Treue zu sich selber. Und was die nun konkret erfordert, das hängt von der Einschätzung ab und von einem sensiblen und verlässlichen Gewissen. Es geht darum, dass wir mit dem Blick des anderen auch auf uns schauen und dass wir uns hineindenken können, auch in die andere Situation der Betroffenheit durch unser Handeln. Und das führt dann dazu, dass unsere eigene moralische Urteilsfähigkeit von Willkür frei bleibt und dass wir wirklich zu einer autonomen Selbstverpflichtung durch das Gute und Gerechte und Richtige in der Lage sind.